Zunächst einmal möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntag. Das Thema ist sicherlich auf der einen Seite durch den heutigen Sonntag vorgegeben, Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Es ist auch das Thema, was mir in Matthäus 22 begegnet ist. Ich gehe ja weiterhin durch die einzelnen Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Und es geht um diese Frage, ein Leben nach dem Tod? Matthäus berichtet in Kapitel 22 von Vers 23 an, auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen an jenem Tag einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat Folgendes bestimmt. Wenn ein Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun lebten da unter uns 7 Brüder. Der erste heiratete, starb jedoch kinderlos und hinterließ darum seine Frau seinem Bruder. Aber auch dieser starb kinderlos, ebenso der dritte, und so ging es weiter bis zum 7. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist es nun bei der Auferstehung? Wem von den 7 gehört sie dann? Sie alle waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Jesus gab ihnen zur Antwort, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Denn nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr jenes Wort, das Gott zu euch sagt, nie gelesen? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Die ganze Menschenmenge, die Jesus zugehört hatte, war tief beeindruckt von seiner Lehre. Also, um diese Frage soll es gehen, ein Leben nach dem Tod. Wir hatten das ja eben sehr schön anschaulich gesehen in diesem Papiertüten. Stück. Ich habe noch mal ein Foto davon mitgebracht. Da lautete ein Satz in diesem Anspiel. Ich denke manchmal, wie wäre es, wenn es außerhalb unserer Papiertüten noch eine Welt gäbe? Ja, wie wäre das? Erster Punkt. Die Sadduzäer. Ich nenne sie einmal hier die ersten Dawkins. Kennt ihr Dawkins? Richard Dawkins, ein englischer Biologe, Atheist, Autor eines Buches mit dem Titel Der Gotteswahn. Über so etwas wie Gott kann Dawkins nur den Kopf schütteln. Papiertüte. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Und die Sadduzäer, ja, die waren, wenn man so will, merkwürdig modern. Eben ganz im Sinne von Dawkins war ihr Weltbild ein geschlossenes Weltbild. So eine Art Papiertüte eben. Und das heißt hier in Vers 23, die Konsequenz daraus, auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen an jenem Tag einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Die Sadduzäer, das wird schnell klar, haben auf ihre Frage schon längst eine Antwort gefunden. Die steht von vornherein schon fest, nämlich mit dem Tod ist alles aus. Woher sie ihre Auffassung gewonnen hatten, weiß ich nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, woher Dawkins seine Gewissheit nimmt, dass es keinen Gott gibt. Sollen es wirklich die Daten aus der modernen Naturwissenschaft und Technik sein? Gibt es so etwas wie unumstößliche Erkenntnisse in unserer Neuzeit, in unserer Moderne? Zum Glück, es gibt auch andere schlaue Köpfe. Zum Beispiel Dawkins Oxforder Professorenkollege Alistair McGrath. Der ist Biophysiker, er ist Christ und Autor des Buches Der Atheismus waren. Es gibt auch einen John Lennox, Mathematikprofessor, ebenfalls in Oxford zu Hause, der an Gott glaubt. Die Sadduzäer, die verstanden sich in gewisser Weise als Logiker. Aber vielleicht waren ja eure Fragen, war diese eine Frage, die sie Jesus stellten, durchaus eine echte Frage. Ist ja auch eine Frage der Logik, oder? Meister, sagten sie, Mose hat Folgendes bestimmt: Wenn ein Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Und dann konstruieren sie dieses Beispiel mit 7 Brüdern, die alle kinderlos sterben. Und dann kommen sie ganz Menschenlogik auf diese Frage in Vers 28, wie ist es nun bei der Auferstehung? Wem von den 7 gehört sie denn? Sie alle waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Die Sadduzäer, die scheitern in ihrer eigenen Logik, an ihrer eigenen Denkvoraussetzung. Sie leben, um es salopp zu formulieren, eben quasi unter Papiertüten. Wie hieß es in unserem Anspiel? Es gibt kein Leben jenseits und nach der Papiertüte. Man wird damit geboren und man stirbt damit. Niemand kann seine Tüte abnehmen. Wozu auch? Die Sadduzäer sind in ihrem Denken gefangen, in Raum und Zeit gefangen. Das ist ihr Denkhorizont, Raum und Zeit. Darüber hinaus ist für sie nichts denkbar. Jesus dagegen, ich komme zum zweiten Punkt, da möchte ich das so titulieren, Jesus oder die Logik der Liebe. Also für die Sadduzäer war die Sache klar, der Widerspruch zwischen der Einehe und der Anweisung zur sogenannten Schwagerehe, wie man sie im 5. Buch Mose, Kapitel 25, einmal nachlesen kann, die lässt sich nicht auflösen. Und mit Blick auf die Auferstehung sahen sie darin wirklich ein Problem. Denn, ja, mit welchen ihrer 7 Ehemännern würde diese Frau nach der Auferstehung dastehen? Ich weiß nicht, was sie erwartet haben, wie Jesus auf diese Frage reagieren würde. Haben Sie erwartet, das wäre so eine Möglichkeit, dass Jesus sagen würde, Mist, da hat Gott wirklich einen Fehler gemacht. Als er diese Schwagerehe angeordnet hat, da hat er irgendwie noch nicht die Auferstehung, das ewige Leben im Blick gehabt. Und jetzt hat Gott ein Problem. Haben Sie damit gerechnet oder vielleicht mit dieser anderen Möglichkeit, dass Jesus hätte gesagt, ein bisschen unter vorgehaltener Hand, ihr Sadduzäer, ihr habt ja recht. Und einmal unter uns aufgeklärten Menschen gesagt, ja, es gibt gar keine Auferstehung der Toten, es gibt kein ewiges Leben. Aber bitte, liebe Sadduzäer, lassen wir doch das Volk, das gemeine Volk in diesem Denken, in dieser Meinung, in diesem Glauben. Als ich junger Student war, hatte ich einen Lehrer gehabt, Heinrich Kemner, ein Pastor aus dem Norden Deutschlands. Und er hat uns Studenten damals im geistlichen Rüstzentrum Krelingen, so hieß das, der Ort, wo ich meine Sprachen gelernt habe vor dem Universitätsstudium, da hat uns dieser Heinrich Kemner davon erzählt, wie er promoviert hat, also eine Doktorarbeit geschrieben hat. Und zwar bei einem berühmten Theologen, Friedrich Gogarten. Und er sagt, die Doktorarbeit war schon geschrieben. Und dann kam es zu einem Gespräch zwischen Gogarten und ihm, zwischen dem Doktorvater und ihm als Doktoranden. Und in diesem Gespräch hat ihn dieser Theologe, Friedrich Gogarten, erklärt, mein lieber Heinrich Kemner, eines aber muss klar sein, den Heiligen Geist, den gibt es nur fürs Volk. Damit wollte er sagen, solcherlei Glauben, das gehört nicht in die Welt der Wissenschaft, in die Welt der Hörsäle. Das sind Kindereien, die gehören lediglich in die Kirchen oder in die Gemeindesäle. Den Heiligen Geist, den gibt es nur fürs Volk. Und Heinrich Kemner hat uns erzählt, wie er darauf reagiert hat. Und das hat uns, oder mir zumindest, als angehender Theologiestudent imponiert. Heinrich Kemner hat seine Promotion abgebrochen. Er hat keinen Wert gelegt darauf, Doktor der Theologie genannt zu werden, wenn der Preis der war, dass er das, was er von Gott erfahren und erlebt hatte, an den Nagel hängen sollte. Dieser Pastor aus Alten, davon hat er uns auch oft als junge Studenten erzählt, er hatte Gott erlebt, und zwar in einer wahnwitzigen Zeit, in der Zeit der Nazis, in der Zeit eines furchtbaren Krieges, hatte er Gott erlebt, jenseits allen Denkbaren und aller Logik. Und darum wollte er diesen Gott und seinen Glauben an diesen Gott nicht drangeben. Er hat uns immer wieder darauf hingewiesen, wie begrenzt unser Intellekt ist, wie begrenzt unser Denken ist. Und genau an dieser Stelle setzt auch Jesus ein. Genau dieser Stelle setzt Jesus die Logik der Liebe entgegen. Jesus gab ihnen zur Antwort: Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Und dann fährt er fort, denn nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sind wie Engel im Himmel. In meiner späteren Studentenzeit dann in Tübingen hatte ich eine Begegnung mit einem anderen Professor, der war zum Glück anders gestrickt als dieser Friedrich Gogarten. Hans-Joachim Eckstein ist sein Name, der ist auch heute wieder Professor in Tübingen. Der hielt damals auf Einladung der Tübinger SMD, der Studentenmission in Deutschland, einen Vortrag über das Leben nach dem Tod. Und ich erinnere mich gut daran, an diesen Vortrag, weil er in diesem Vortrag so wunderschön auf die Liebe zwischen Mann und Frau abgehoben ist. Und er hat uns jungen Studenten, da haben wir, denke ich, dann auch besonders intensiv zugehört, davon erzählt, was das für eine atemberaubende Liebe ist, die Liebe zwischen Mann und Frau. Und dass diese Liebe zwischen Mann und Frau uns singen und dichten und tanzen lässt. Aber dann hat er gesagt, diese Liebe zwischen Mann und Frau, die ist quasi nur eine Vorschau, wie die Vorschau im Kino auf den Hauptfilm oder eine Art Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack für das, was dann im Hauptgericht kommt. Die himmlische Liebe, die übersteigt alles andere. Und da genau setzt Jesus ein. Er sagt, ihr lieben Sadduzäer, wenn ihr an den Himmel denkt, dann ist das bei euch bestenfalls eine Fortsetzung dessen, was hier auf Erden angefangen hat. Vielleicht eine glücklichere Variante dessen, was wir hier auf Erden erleben. Sie bleiben letztlich in irdischen Kategorien stecken. Aber das, was Jesus hier sagt, das geht über das Irdische hinaus. Er denkt in himmlische Kategorien. Menschen werden wie Engel sein. Ewigkeit, das sprengt unser Vorstellungsvermögen. Ewigkeit passt nicht in Raum und Zeit. So wenig, wie gesagt, der Hauptfilm schon in der Vorschau zu sehen ist, so wenig, wie man vom Hauptgericht her weiß, wenn man erst die Vorspeise gegessen hat. Mein letzter Punkt, überschrieben: Kopf ohne Tüte. Da liegt sie noch, die Tüte, die einer wenigstens abgenommen bekommen hat. Darf ich mal so direkt fragen, Sie und euch, glaubt ihr an ein Leben nach dem Tod? Bevor ich noch Student der Theologie war, arbeitete ich einige Monate auf einem Finanzamt. Das war das Finanzamt in Bad Homburg. Eines Tages sprach mich ein Mitarbeiter an, ob ich nicht an einer Bibelgruppe teilnehmen wollte, die sich in der Mittagspause in der Lohnsteuerabteilung treffen würde. Ist doch schon eine erstaunliche Sache, oder? In einem Finanzamt in der Lohnsteuerabteilung eine Bibelgesprächsgruppe. Nun, ich habe zugesagt, und bei dieser ersten Treffen bin ich dann von diesem besagten Mitarbeiter gefragt worden, ob ich denn wüsste, ob ich in den Himmel kommen würde. Angehender Theologiestudent, also den Plan hatte ich da schon, Theologie studieren zu wollen. Und dann diese Frage. Und ich weiß noch, wie unwohl mir mit dieser Frage war. Und wie vage ich mit meiner Antwort geblieben bin. Die lautete etwa so, also ich hoffe es irgendwie schon. Ich weiß es ja nicht genau, aber ich hoffe es halt. Und mein Gegenüber hat mich dann so etwas bedauernd angeschaut und gesagt, so, du hoffst es nur, aber du weißt es nicht genau. Und das klang so ein bisschen, wie das eben bei unseren Papiertütenmenschen klang, als sie sagten, schönes Wetter heute, nicht wahr? Und der andere antwortet, ich weiß nicht, ich meine, man sieht es ja nicht, oder? Alles vage irgendwie. Und so habe ich damals vom Himmel gesprochen, vom Leben nach dem Tod. Es war so eine vage Hoffnung, aber es war keine feste Gewissheit. Wie gelangt man zur festen Gewissheit? Das Erstaunliche für mich in meiner Lebensgeschichte ist, dass Gott so einen Ort wie das Finanzamt ausgewählt hat, um mich auf das Theologiestudium, um mich auf den Beruf eines Pfarrers vorzubereiten. Denn dort am Finanzamt habe ich die beiden Dinge getan, von denen Jesus hier sagt, ihr lieben Sadduzäer, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Dort im Finanzamt habe ich mit Kollegen auf dem Finanzamt die Bibel gelesen. Und da, wo wir die Bibel lesen, da bricht Gottes Ewigkeit in unser Leben, in unsere Existenz ein. Und das umfasst das Denken, das umfasst unser Herz, das umfasst alles. Aber es sprengt auch unser Denken. Wenn wir in der Bibel lesen, dann wird unser Blick für die Ewigkeit geöffnet. Das habe ich damals erfahren im Finanzamt. Nicht, dass ich vorher nicht schon gelesen hätte, aber ich habe sie vielleicht an dieser Stelle noch einmal in einem anderen Kontext gelesen und habe Gott Gelegenheit gegeben, zu mir zu reden. Denn in diesem Bibelkreis haben wir auch miteinander und füreinander gebetet. Und da, wo wir beten, da öffnen wir uns unser Leben für die Kraft Gottes. Da kann Gott in unser Leben hineinwirken und kann uns quasi die Tüte vom Kopf nehmen. Erklärbar ist das da nicht wirklich. Gott ist auch nicht wirklich erklärbar, weil er nicht in Raum und Zeit aufgeht. Aber ich kann es bezeugen, dass damals diese Zeit für mich zu einer Zeit geworden ist, in der sich meine vage Hoffnung in eine feste Gewissheit verwandelt hat. Vielleicht kann ich es noch einmal so zusammenfassen. Es ist eine Sache, wenn wir als Menschen versuchen, Gott zu begreifen. Aber es ist noch einmal eine ganz andere Sache, wenn Gott selbst nach mir greift. Es ist an mir, ob ich bereit bin, mir von Gott diese Tüte vom Kopf nehmen zu lassen. Etwa mit einem schlichten Gebet, Herr, öffne mir die Augen für die Wahrheit deines Wortes und die Kraft deiner Taten. Ich wünsche uns das allen, dass wir keine Tüten auf unserem Kopf tragen, sondern den Blick frei haben für die Wirklichkeit Gottes, die da Ewigkeit heißt. Amen.